Sag beim Abschied leise Servus, nicht leb wohl und nicht adieu. Diese Worte tun nur weh, doch das kleine Wörtel Servus ist ein lieber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss. Es gibt ja aus ja.
So, wir haben ganz besinnlich diese Sendung begonnen mit Peter Alexander. Sorg zum Abschied, leise Servus. Und ganz intelligente und einfühlsame Menschen wissen jetzt, was kommt. Nämlich Thomas Koch ist da. Hallo Thomas.
Hallo Kai.
Wir sagen nämlich jetzt neuerdings schon zu Anfang. Tschüss. Servus ist natürlich eine Verbeugung vor dem Kinderkanzler in Österreich, der jetzt Fraktionsvorsitzender der ÖVP ist, und der hat den Herrn Schallenberger nach vorne geschoben. Ja, hast du den schon gesehen, den Herrn Schallenberger in Österreich, den neuen Bundeskanzler?
Ja.
Der sieht aus wie so ein Kfz-Händler von der Wasserburger Landstraße, ja, dem wir nie ein Auto abkaufen würden. So eine schmierige Socke. Ist unfassbar.
Also ich dachte zuerst an so einen Rechtsanwalt, ne, dem man auf keinen Fall seine Interessen anvertrauen möchte.
Und zwar schwierig, jetzt an alle Männer, aber natürlich auch an Frauen, alle, die sich den Bart so rasieren, sind unfassbar eitel. Der steht nämlich Tage und Wochen vor dem Spiegel, um das so hinzukriegen, wie das aussieht, und dann so diese Geheimratsecken dann so betonen und so streng und so. Das ist mit Sicherheit einer. Mit Sicherheit einer. Ich hau jetzt mal einen raus in der 78. Folge. Mit Sicherheit einer, der zur Domina geht und sich den Arsch verprügeln lässt. Aber sowas von. Sowas von.
So. Also auf jeden Fall mit Bärten kennen wir uns aus, ne? Wenn einer.
Ja, ich war jetzt tatsächlich vor einigen Wochen ja auf Tour. Wir hatten ein Tele5-Treffen und wir hatten ein Klassentreffen aus dem Jahr 1977. Also da warst sogar du noch jung. Also wir waren Kinder. Es war also ekelerregend. Es war schrecklich. Aber eine schöne Woche habe ich gehabt. Viele alte Kollegen und Freunde getroffen. Und dabei ist mir, lieber Thomas, du wirst jetzt nicht so überrascht sein, weil wir ein Vorgespräch hatten. Aha. Final das Ergebnis in den Kopf gestiegen, dass die heutige 78. Folge, 78 Folgen hatte übrigens auch Vicky und die starken Männer im ZDF in den 70er Jahren.
Ah, du hast schon recherchiert.
Und es gibt nur 78 synchronisierte Folgen von der bezaubernden Genie, auch damals beim ZDF gelaufen, mit meinem Lieblingsidol Larry Heckman.
Und das muss auch 78 gewesen sein, oder?
Ja, nee, bezaubernde Genie war Ende der 60er Jahre.
Oh, und noch früher.
Ja, er ist noch länger her. Aber 78 dürfte die letzte Folge von Vicky und die starken Männer gewesen sein. Und die 78. Folge von Zwei Herren mit Hund ist auch unsere letzte Folge.
Ja.
Dann der ein oder andere der Hörer weiß, dass meine Hündin gestorben ist.
Ja.
Und vielleicht der ein oder andere weiß auch, dass der Sohn meiner Hündin vor einem halben Jahr gestorben ist. Und beides doch mehr oder weniger schrecklich und überraschend.
Mhm.
Und wir waren ja über unsere Hunde verbandelt. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen, zu gehen.
Ja. Gut, dass ich Taschentücher bereit habe.
Ja, und ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt traurig ist, weil das ja gut war, was wir gemacht haben.
Das glaube ich schon. Wir haben, das ist ja das Schöne an der Stimme. Die Stimme reicht ja tief ins Gehirn hinein und berührt. Und ich glaube, wir haben viele Menschen berührt mit dem, was wir erzählt haben.
Und viele Resonanz haben wir auch bekommen, dass wir nicht nur, dass wir schöne Stimmen haben, sondern dass sie ab und zu auch ein Inhalt gut war. Wir sind unglaublich vielen Leuten unglaublich auf die Nüsse gegangen. Das weiß ich noch aus der aktiven Zeit, weil ich habe ja 2000 8 oder 7 hier bei DWDL, die auch jetzt wieder unser Partner sind, eine Kolumne gehabt, wo ich regelmäßig den Leuten auf den Sack gegangen bin, wo ich immer geschrieben habe, ich war ja damals Amts- und Würdenträger, ich immer geschrieben habe, was viele so dachten, aber es war überhaupt nicht üblich, dass jemand quasi in das eigene Nest scheißt. Das macht man nicht.
Es würde mir auch niemals in den Sinn kommen, Kai. Also niemals.
Ja, und so sind wir halt beide schwierige Kinder geworden, der Branche. Und ich habe aber eben auch festgestellt, dass ich nach dem Ausscheiden bei Tele5 damals in Teilen so weitergemacht habe, als wäre das gar nicht passiert.
Mhm.
Und unabhängig jetzt von den vielen Schicksalsschlägen, die ich in den, also es hört sich jetzt dramatisch an, aber ich habe es halt letztlich auch so dramatisch empfunden, weil ich habe ja eine Firma verlassen müssen, also ich habe sie freiwillig verlassen, aber ich habe sie verlassen müssen, weil ich eben wusste, dass ihr Ende unmittelbar bevorsteht, weil sie verlassen wurde von ihrem Besitzer und ich würde auch immer noch sagen, verraten wurde von ihrem Besitzer, weil das Ende so nicht notwendig gewesen war, weil es ein kerngesundes und sehr eigenständiges Unternehmen war mit glücklichen Mitarbeitern. Das haben wir auch bei dem Jahrestreffen da letzte Monat gesehen. Mit einem wirklichen Inhalt, mit einer Bereicherung für diese Szene, die da war. Das war nicht großartig, das war auch nichts, wo du sagst, mein lieber Gott, ist das breathtaking. Aber es war halt was Gutes und es war was Schönes und es war was Lustiges. Und es war den, die es dann rumreichten, alles scheißegal. Und heute sind noch 15 Leute von 70 da und die würden auch alle am liebsten da nicht arbeiten. Und das ist herzzerbrechend.
Es ist herzzerbrechend, aber muss dich mit sehr viel Stolz erfüllen.
Ja, und das ist eben mein Problem. Mhm. Dieses Gefühl kenne ich nicht. Ich habe keinen Stolz. Ich bin froh, dass ich das machen durfte. Das ist das Gefühl, das in mir herrscht, aber Stolz kenne ich nicht. Ich bin auf nichts stolz und ich will auch nicht stolz sein.
Aber froh darum, dass du den Menschen das gegeben hast. Ich habe
genau,
ja in meinem Buch ja geschrieben, was ist der Sinn von all dem? Und ich hab mir einfallen lassen, das Bild einer Perlenkette, die man im Laufe seines Lebens knüpft und eine Perle nach der nächsten und die so wertvoll machen, dass andere sie gerne um den Hals hängen würden. Ja? Du hinterlässt Spuren. Und ob du das jetzt nun Stolz nennst oder Freude, innere Freude, das ist eigentlich egal. Ein bisschen Demut ist immer gut, da gebe ich dir recht. Aber es ist schön so.
Die Wahrheit ist aber auch, dass ich aus dieser Rolle nicht rauskomme, die ich mir selber geschaffen habe. Denn Kai Blasberg ist eine Marke geworden durch dieses permanente das Tun, was er gemacht hat. Und das tue ich jetzt nicht mehr, das tue ich auch schon länger nicht mehr. Und ich habe aber jetzt festgestellt, dass ich daraus will. Und deswegen muss ich aufhören, das zu tun, was mir Freude macht und das zu tun, was ich tue. Und dass ich das ganz aufhören werde, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, weil ich ja Teil dieser Marke bin und ich dem ja auch viel Freude abgewinnen kann. Aber ich muss jetzt mal nicht was anderes tun. Das ist nämlich ein großes Missverständnis. Sondern ich muss jetzt mal aufhören, etwas zu tun. Das ist nämlich ein Prozess an und für sich, den ich auch so proklamiert habe, dem ich aber nicht nachkomme. Ich habe durch diese Ausstrahlung der Stärke immer den Nachteil, dass ich anziehend bin für Schwächere.
Das klingt aber nicht nach, um im Marketing-Sprech zu bleiben, nach einem Rebranding, wo man sich einen neuen Namen verpasst oder eine neue Verpackung, sondern nach einem Infragestellen.
Weißt du, da fängt das Missverständnis schon an. Ich bin ja gar kein Marketingmann. Ich bin überhaupt schon gar nicht ein Mediamann, sondern ich bin eben nur der, der ich sein kann. Und Marketing hatte ganz viel mit Planung zu tun und damit habe ich gar nichts zu tun. Ich plane tatsächlich überhaupt nichts, sondern ich mache Dinge und bin dann oft nicht überrascht davon, was dann daraus wird. Das ist klar. Ja, aber aus Gründen der Selbstschonung, denn wir wissen ja auch, dass mich das schon mehr als einmal fast mein Leben gekostet hätte, dieses sich nicht schonen, ob das jetzt beim Motorradfahren war oder beim Skifahren war oder Halsschlagader-Operation durch Motorradfahren oder ein Stand im Herzen gesetzt zu bekommen. Ja, und dann so ein Kerl wie ich, also Vital Holzfäller Typ und Nordic Boy, ja, und in Wirklichkeit kurz vorm Abnippeln, da kann man dann auch nicht mehr dran vorbei.
Das ist wahr, aber das stellt sich eine interessante Frage. Du bist durch verschiedene Irrungen und Wirrungen bist du Senderchef geworden. Ich bin durch Irrungen und Wirrungen Mediaagentur.
Dankeschön. Irrungen und Wirrungen. Die müssen alle besoffen gewesen sein. Stimmt, ja.
Na,
ja.
Und ich bin Agenturgründer geworden. Angenommen, wir wären zufällig durch andere Irrungen und Wirrungen völlig woanders gelandet. Dann hättest du doch aber genauso deine Persönlichkeit ausgelebt, wie du es getan hast im Sender und in deiner Laufbahn. Genauso wie ich so ein schräger Vogel geworden wäre, ich weiß nicht, in der Versicherung oder als Postbeamter.
Da gibt's ja den schönen Spruch von Charlie Chaplin. Und wenn ich Straßenfeger wäre, dann möchte ich der beste Straßenfeger der Welt sein.
Ganz genau, ganz genau.
Das ist eine DNA, die haben Menschen. Und manchmal denke ich, dass ich die das nicht haben, auch gerne mal kennenlernen würde. Mhm. Die lernst du natürlich kennen, weil ungefähr, die heißen dann Kollegen, ja, die nicht so umflort sind. Aber ich habe das Marketinggesetz, das Managergesetz Nummer 1, nämlich ganz oder gar nicht, inhaliert. Es wäre auch übrigens aus der Realschule im Westerwald mit 2,6er Schnitt im 10. Schuljahr und einmal sitzen geblieben auf dem Gymnasium tatsächlich gar nichts geworden ohne das. Das geht nicht anders. Die Geschichten, die jetzt hier alle erzählt wurden und auch drüben bei Boll immer erzählt werden, dass ich die alle erleben durfte, mein Gott, welch ein Geschenk. Wie herrlich ist denn das?
Ja. Du, ich hatte auf dem Rückflug jetzt von Fuerteventura im Urlaub mit der Eurowings einen Steward an Bord, der seine Ansagen machte, aber total eigen, total kreativ, unglaublich sympathisch und es kam völlig anders rüber als dieses technische Blabla, was da normalerweise vor sich geht. Und ich guckte mich um und alle freuten sich daran. Ich bin dann irgendwie so nach 2 Stunden mal auf die Toilette gegangen und da saß er da. Ne? Und ich habe ihm gesagt, übrigens, das war klasse eben, Ihre Ansage. Das hat richtig Spaß gemacht. Der hat vielleicht gestrahlt, dieser Mann, ja. Der hat sich dermaßen gefreut über diese Anerkennung, ja. Weil ich meine, von den, weiß ich nicht, wie viel, 140 Passagieren an Bord macht sowas ja keiner. Der hat sich riesig gefreut und der hat sein Leben gelebt. Halt in der Kabine, ne? Und wäre er Mediaplaner geworden, ich hätte ihn eingestellt.
Ja, genau. So, jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Sendung vor der Brust mit dir. Ja. Und ich habe, du heißt ja bei Twitter UFO, ne?
Ja.
Und ich weiß ja, weil wir ja jetzt seit einigen Jahren eng zusammen sind, dass du auch so einen Weltraumfimmel hast. Erklär mir doch mal bitte, ich meine das jetzt wirklich ernst und ich will das auch nicht polemisieren, aber ich kann nicht anders. Wieso berichtet jeder und sein Hund über William Shatner im Weltraum mit diesem Schwachkopf von Amazon, der so einmal nach oben schießt mit so einer Pimmelrakete? Hast du das übrigens mal gesehen? Die ist ja wie eine Eichel vorne. Die sieht aus wie ein irrigiertes Glied, was eine Frau aber so niemals benutzen würde, weil es keine Krümmung hat. Ja, der schießt dann also so hoch mit einem 90-jährigen fast Toten. Ja, und dann fällt das wieder runter. Nach 10 Minuten ist alles vorbei. Und alle unsere öffentlich-rechtlichen Medien tun so, als wäre das Peterchens Mondfahrt. Erklär mir mal, was ist das? Das ist doch ein privatrechtlich organisiertes Raumfahrtunternehmen, das Geld mit Milliardären machen will.
Und zufällig irgendeinen mitgenommen
hat. Was haben wir davon? Ja. Was ist das? Warum sind wir öffentlich-rechtlichen Medien ausgesetzt, die kein Gehirn haben, die Werbung machen für eine private Firma?
Ja, sie machen Werbung. Es sind ja nicht nur die öffentlich-rechtlichen, es sind ja auch alle Printmedien, ja. Und geschuldet ist das der Tatsache, dass wir gerade keine anderen Nachrichten haben. Ne? Die Koalitionsgespräche plänkeln angenehm sympathisch dahin. Es passiert gerade nichts. Ne? Und dann bekommt ein solcher Pimmel einen solchen Raum in den Medien. Das ist faszinierend.
Ja, aber trotzdem gibt es ja Redaktionskonferenzen. Die sitzen ja zusammen, also ich weiß es, ich habe im Fernsehen gearbeitet. Wir sitzen zusammen und dann reden wir darüber, was packen wir in so eine Sendung. Und dann sagt jeder, alle, überall auf der Welt, in den gleichen Konferenzen, ja, müssen wir William Shatner bringen. William Shatner als Rausschmeißer hinten, vor dem Wetter, immer ganz kurz. Ist eine schöne, bunte Geschichte.
Das ist stumpfsinnig. Das ist keine Nachricht. Das ist keine Nachricht, nein.
Es passiert ja gar nichts. Und es geht nur darum, Werbung zu machen. Und wenn der das alles bekannt machen müsste bei den Milliardärios, der Herr Bezos, dann müsste er viel, viel, viel Geld bezahlen. Und so kriegt er das umsonst von uns, weil wir das alles bezahlen über Gebühren.
So wie bescheuert. Du Bezos sagst, erinnert mich das an die Petzhalter, die diese Figuren, die Petz Candies ausspuckten.
Ah ja, das ist auch aus den 70ern, ne? Das oh, die hat man gerne gehabt.
Ah,
die gab es nämlich auch, die gab es so als so saure Gaumenreißer. Ich hatte immer den Gaumen offen, weil ich mochte früher so diese sauren Drops. Mein Vater hatte so eine Metalldose. Mhm. Ah, das muss ich erzählen. Story of my life. Ja. Und zwar habe ich fast Tränen in den Augen gehabt, hier in einem Supermarkt in Friedrichstadt, der Holländerstadt. Als nämlich ein Verkaufs einer britischen Bonbon-Marke, die mein Vater früher in seinem Peugeot 404 in Weinrot als Kombi, wir waren ja eine fünfköpfige Familie, wir waren ja asozial, wir hatten Bockscheine, sogenannte Bockscheine, da hast du für 50% Rabatt bekommen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Und ich bin immer zum Schalter am Monatsende, Monatskarte kaufen war für mich der Horror, ja, weil alle kauften ihre Monatsscheine und legten die Scheine hin und ich hatte so einen Bockschein, hieß der, also wir hatten drei Kinder, das war asozial und kriegten dann 50% Ermäßigung, das wollte ich nicht.
Ja.
Ich wollte nicht so degradiert werden, ja, aber meine Mutter war ja Sozialdemokratin und hat das eigentlich als Errungenschaft gefeiert, ja, dass wir das gekriegt haben und ich habe Grund und Boden geschämt, genau. Und also als wir diesen Peugeot hatten, da war eine Dose dieser englischen Bonbon-Marke und die hatte so saure Drops drin, auch in Zitrone und die habe ich diesmal in Kirsche gekauft und war so wahnsinnig enttäuscht, weil ich dachte, die sind wieder da, yeah, aber sie schmeckten ganz anders und sie waren überhaupt nicht sauer. Wie kann man denn sowas machen?
Was war denn das für eine Marke? Erinnerst du den Namen?
Ach nee, ja, also ich würde ja gerne sagen, machen wir in der nächsten Sendung, aber... Oh, ist das bitter. So, ich habe noch was. Habe ich gelesen bei dir. Das musst du mir jetzt auch mal erklären. Nachdem du mir William Shatner nicht erklärt hast.
Nee, kann ich dir auch nicht erklären.
Du machst ja Fake and Hate, ne?
Ich mache Fake and Hate.
Also du spionierst Firmen hinterher, die ohne ihr Wissen Werbung schalten auf rechtsradikalen Seiten, auf Fake-Seiten, auf Hate-Seiten. Also die diese Unarten der westlichen Kultur auch noch mit Geldern unterstützen. Mhm. Und so hast du wieder mal, zum wiederholten Male, VW dabei erwischt, dass ihre Werbung auf diesen Fake- und Hate-Seiten läuft und hast dich mit VW in Verbindung gesetzt und VW hat sofort geantwortet und dann hast du geschrieben, jetzt wäre rausgekommen, dass die das gar nicht geschaltet haben.
Ja.
Erklär.
Das wird jetzt richtig spannend. Weil die Reaktionen der Unternehmen, die sich melden, klingen meistens wie, ja, das läuft automatisiert ab, es tut uns leid, das läuft über Google, bla bla, Programmatic, wir stellen das wieder ab. Ne? Hier haben wir einen Fall vor uns, der richtig spannend klingt. Also das wird ein Krimi. Volkswagen reagiert sofort, toll, ne? Also vorbildlich, geht der Sache nach über die Mediaagentur und die stellen zwei Dinge fest. Erstens, das Motiv, das geschaltet wurde, ist kein original Volkswagen-Motiv. Das heißt, das hat sich jemand.
Sondern zusammen, Volvo oder was?
Nein, aus einzelnen Versatzstücken von VW-Kampagnen zusammengebastelt.
Aber denn?
Ja, das ist halt die spannende Frage. Erstens und zweitens, definitiv sagt die Mediaagentur, dieses Motiv ist von uns auch nicht geschaltet worden. So, jetzt stellt sich die Frage, wer macht sowas? Erster Gedanke war irgendein Händler. Ist natürlich Quatsch, weil ein Händler wird ja, wenn er Werbung schaltet gegen Geld, wird er ja immer seinen Absender nennen, damit er was davon hat. Was hat ein Händler davon, wenn er ein Motiv einfach für ein Multivan macht und breit in die Welt hinausstreut? Das wird also nicht der Grund sein. Die gehen jetzt der Sache nach und versuchen zu ergründen, wer das geschaltet hat. Schade, das ist dass
bezahlt
wir,
worden.
Wir können sowas taggen, ja. Also wenn ein Cookie auf die Kampagne platziert wird von einem Auditor, dann kann er herausbekommen, von welcher Seite aus gebucht wurde. Das ist aber im Nachhinein natürlich nicht möglich, ne? Das heißt, die müssen da jetzt kriminalistisch vorgehen und ich bin ungeheuer gespannt auf den Ausgang. Irgendjemand.
Was ihr übrigens so ein bisschen hintenrum röcheln hört, ist meine Mutter.
Ah, hallo Mutti.
Hab sie gebeten, kurz vor ihrer Verendung nochmal den Raum zu verlassen, aber sie röchelt halt. Soll sie machen, ja, ist ja die letzte Sendung, soll Mutti nicht dabei werden. Wir hätten ja diese wunderbaren 78 Folgen ohne sie gar nicht hingekriegt.
Ach, weißt du, meine Mutti wäre stolz gewesen, wenn sie das mitbekommen hätte. Sind wir schon wieder bei stolz.
Ja, aber meine hat es gar nicht verstanden. Die fragt immer noch, Hammer, was machst du da eigentlich? Was ist das? Wo läuft das in welchem Radio? Ja.
Ich habe meine Mutter bestimmt 3 oder 4 Mal versucht zu erklären, was ein Mediaplaner macht. Ich habe es dann aufgegeben.
Übrigens, schöne Grüße an Kerstin Niederauer-Kopf von der AGF.
Ja. Oh ja.
Ja, du hast deine Chance gehabt, Kerstin. Wir haben dir hier jeden Platz offen gehalten, immer und immer wieder. Ja?
Eine Reichweite hat sie da sich entgehen lassen.
Ah. Norman Wagner,
ja.
Der war hier. Der hat jetzt übrigens gesagt, dass Podcasts irgendwie noch Wilder Westen wären. Ne?
Ja.
Er macht sich eine Zigarette an. Manche Dinge ändern sich nie.
Erwischt.
Weißt du, woran man das hört?
Ja, natürlich, am Feuerzeug. Und am tiefen Inhalieren. Also zurück zu Norman Wagner. Norman Wagner war bei den Horizont-Tagen da, gestern und heute, und hat erzählt, Podcast in Wildwest, aber er hat interessanterweise gesagt, es ginge dabei nicht um Reichweite.
Genau, bei uns hat er aber gesagt, mit unserer homöopathischen, also ihr liebe Hörer da draußen seid Teile der Homöopathie, also ihr seid klar quasi, eure Hirne sind Globulis, ja, keiner weiß, warum es funktioniert, aber es funktioniert, ja. Gut, das war ja immer unsere Argumentation auch, es geht ja gar nicht darum, wie viele uns hören, sondern es geht ja darum, wer uns hört.
Ja.
Und das wurde jetzt nach vorne geschoben, nachdem dem Norman Wagner gesagt wurde, aber dann geh doch mal zu Tommy Schmidt oder wie diese ganzen Affen alle heißen oder Mickey Beisenherz, da musst du doch dann Werbung machen. Dann sagt er, ja, aber bloß weil er ein paar tausend mehr hört zuhören als woanders, das ist ja noch nichts wert, weil die Hörer offensichtlich von Tommy Schmidt und Mickey Beisenherz nicht wertvoll genug sind. Und bei uns ist es homöopathisch, weil es sind dann zu wenig. Die sind zwar schlau, aber wenig, das kommt dann nicht.
Genau. Ja, und das hat Norman jetzt verpasst, bei uns Werbung zu schalten. Auch das.
Ja, Norman, schöne Grüße von dieser Stelle aus. Hier hätte Ihre Werbung eingeblendet.
Hier könnte Ihre Werbung.
Ja, und genau, und angekündigt war eigentlich auch Klaus Ups, oh ja, jetzt habe ich mein E-Mail nicht ausgemacht. Meine Frau, hoffentlich hört die das nicht. Aber Andrea Koch hat mir geschrieben. Von der Commerzbank. Marketingchefin von der Commerzbank. Kennst du doch? Kennst du doch. Ja. Die hat nämlich Fleisch bestellt und ist total begeistert.
Hat sie mir gesagt. Du siehst, ich bin gut vernetzt.
Und weißt du, wo das passiert ist? Ich habe beim letzten AGF-Treffen.
Ja,
genau. Auch wieder eine Story of my life. Da war ich eingeladen von Kerstin Niederauerkopf, weil wir nämlich uns richtig lieb haben. Und dann habe ich gesagt, es war so mein erstes Treffen wieder mal auf so einer Business-Ebene nach einem Jahr. Hatte zum ersten Mal seit einem Jahr wieder lange Hosen an und einen Anzug sogar. Und mein Freund Uwe Storch war da und der hat derartig geschwärmt von mir, das kann man ja noch verstehen, aber auch von meinem Fleisch, ja, dass Andrea eben dann am nächsten Tag hatte ich eine Bestellung im Internet. Fand ich super.
Ja, der Uwe Storch ist ein Genussmensch. Der hat aber auch lange Hosen an, hoffe ich.
Ja. Beim Uwe Storch sind manchmal, ja, sorry, das sind ja Bilder, die kann man sich ja dann gar nicht. Guido war da, Guido ist ein wunderbarer Mensch. Ja, das war überhaupt sehr schön. Also ich habe in der ganzen Zeit meiner Medienzeit wahnsinnig viele tolle Männer und Frauen kennengelernt, muss man echt sagen. Und diese ganzen anderen, die des dritten, vierten und sechsten Geschlechts sind jetzt auch mitgemeint. Ja, das muss man ja heute noch mit dazu sagen, weil wir haben ja jetzt gleich auch Dur und Moll noch in einer regulären Folge zu besprechen. Mhm. Und weil es die letzte ist, mache ich natürlich auch Moll. Also bist du jetzt dran mit Dur.
Okay. Was duert es denn hier? Dur sind die schönen Dinge. Wir haben uns ja nicht mehr gesprochen seit dem Gewinn der Bundestagswahl durch die SPD. Hm. Eine Arbeit fast anderthalb Jahre, ne, die da zurückliegt. Und wenn man das unter Marketing-Gesichtspunkten sieht, diese Kampagnenarbeit, dann ist das wahrscheinlich die erfolgreichste Kampagne dieses Jahres, weil wir haben den Marktanteil, ne, wir betrachten jetzt mal die Wähler als Marke, als Marketing, den Marktanteil von der SPD gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 25% gesteigert und gegenüber dem Zeitpunkt, als die Kampagne begann, als die SPD noch bei 14% lag, um 84% gesteigert. Damit blicke ich auf eine der erfolgreichsten Kampagnen in meiner Laufbahn zurück. Und das möchte ich nicht missen, dieses Erlebnis gehabt zu haben. Das war ganz, ganz großartig. Zusammen mit der Truppe von Raphael Brinkert diese Kampagne zu stemmen. Mann, war das schön. Ja, und
ich habe jetzt innerlich jubiliert, weil ich ja auch Anhänger, wie vielleicht der ein oder andere weiß.
Nein.
Und Mitglied dieser, ja.
Du bist SPD-Mitglied.
Ich habe die Bundestagswahl gewonnen. Ja, das ist auch sehr gut für unser Land, dass das jetzt kommt. Ich habe das Gefühl, dass was längst Überfälliges passiert, etwas sehr Modernes passiert. Und ich habe vor dem Rücktritt von Peter Altmaier in seinem Profil geschrieben, Sie mögen doch bitte den Weg der Democrazia Cristiana gehen in Italien. Die Partei hat sich aufgelöst. Die hat Italien so nachhaltig geschadet. Ich kann auch dieses Gelaber von Deutschland braucht eine konservative Volkspartei tatsächlich nicht nachvollziehen. Ich wüsste jetzt nicht genau, warum. Ja, was soll denn das sein, Konservatismus für die Zukunft? Was soll das sein?
Für die Zukunft ist das einfach der falsche Weg und das hat der Wähler begriffen, ja, genau. Und die Koalitionsgespräche, die da jetzt stattfinden zwischen den dreien, also das könnte wirklich gut werden, ne? Die drei Kräfte, die da zusammenkommen. Mir sind die Grünen sehr wichtig, weil das Thema Klima müssen wir ganz, ganz weit nach oben stellen und die mögen sich in den Verhandlungen durchsetzen, während die SPD hat ja nun im Wahlkampf einiges versprochen und werden sich daran messen lassen müssen, dass sie das auch halten, ne? Mit Mindestlohn und sicheren Renten und.
Also ich würde meinen Rundfunkratsposten beim WDR oder beim Bayerischen Rundfunk als SPD-Mitglied vielleicht dazu nutzen, den Redaktionen mal die Frage zu stellen, warum sie Jeff Bezos zeigen und warum sie sein privatrechtlich organisiertes Firma kostenlos mit Werbung bestücken. Das wäre schon mal viel getan, um die Menschen auf den richtigen Gleis zu setzen, was die SPD zu tun hat, nämlich zu sagen, lieber Herr Bezos, könnten Sie dieses Geld, dieses sinnlose, umwelttechnisch indiskutable Projekt nicht einfach in die Gehälter von Fahrern stecken oder in Lagerarbeiter, ja, in die Arbeitsbedingungen ihrer Knechte? Ja, dieses unfassbar beschissen viele Geld, was sie verdient haben, ohne jemals eine Idee gehabt zu haben, außer jetzt Technologie zu verbessern. Aber das ist keine Idee. Das ist Menschheitsgetue. Und die Kräfte des Kapitalismus zu entfesseln, das ist alles von unten. Das kommt aus dem Zentrum der Erde, aber nicht vom Himmel. Das einfach mal zu befördern, das ist die Aufgabe der SPD, diese Umstände zu benennen. Das, was Olaf diese Woche gemacht hat in New York, zu sagen, nee, ich meine diese Mindestbesteuerung von 15%, ich hätte sie gerne, Olaf, also wenn du das für mich auch in die Wege leiten könntest, ja, ich hätte gerne die Besteuerung von Amazon, aber bitteschön, ein erster Schritt, immerhin mal ein Zeichen, dass es erkannt wurde.
Ja,
und noch vor 10 Jahren wurde ja gesagt, also Herr Altmaier war der Ansicht, dass das alles Naturgesetze sind, dass man da gar nichts gegen machen kann, dass die Reichen eben keine Steuern zahlen und die ärmsten Knechte halt alles andere.
Ja. Und erinnerst du vor vielen Wochen, als zum ersten Mal Olaf mit diesem Durchbruch ankam, die Besteuerung der Internetkonzerne? Da gab es ja viele Stimmen, die sagten, das wird sich im Leben nicht in der Praxis durchsetzen lassen. Das klingt jetzt plötzlich ganz anders, seitdem Olaf aus den Staaten zurückkommt, weil jetzt ist auf einmal die Rede von 6 Milliarden hier, 6 Milliarden da, die zusätzlich in den Staatshaushalt gelenkt werden. Das sind ja mal verdammt gute Nachrichten.
Ja, ich glaube, dass langsam auch die Politiker merken, dass wenn sie ihre demokratische Verfasstheit behalten wollen, sie dem Volk andere Möglichkeiten der Abstimmung geben werden, weil die Leute dann irgendwann mal wach werden. Auch jetzt dieser Move, der jetzt im ältesten Land der Erde nach Japan und Monaco, haben wir ja sehr häufig hier gesagt, passiert, der passiert ja vor dem Hintergrund, dass die Alten diesen Wende herbeigeführt haben, denn die Alten sind von der CDU zur SPD gewechselt. Mhm. Die alten Leute sind ja nicht Fridays for Future, aber das sind halt die Enkel, die das machen. Dass diese Gesellschaft insgesamt ein anderes Bewusstsein hat und dass die auch andere Partizipation fordert in der Breite, anders teilhaben möchte. Und dass wir das gewähren müssen. Wir können als Gesellschaft nicht mehr so dicht sein, wie bei dem, was bei mir gleich einen Moll-Titel bekommt. Also, dein Dur sei gefeiert.
Ey, Alter, ich feier dich so krass. Ich feier dich. Ich feier übrigens dich so diese, krass. Übrigens, diese Volksvertreter, die heißen auch Volksdiener, ne?
Ja.
Sie dienen dem Volke. Ja.
Ja.
Ein kleines Dur habe ich noch. Heute vor 10 Jahren erschien die erste Werbesprechkolumne in der Wirtschaftswoche. Und das ist auch so etwas, denn du startest etwas, wir werden ja auf Starten und Ende gleich nochmal zurückkommen, du startest etwas und hast keine Ahnung, wie das wird, keine Ahnung, wie lange das dauert und das schreibe ich jetzt seit 10 Jahren für die Wirtschaftswoche, diese Kolumne, ja. Und das jährt sich heute zum 10. Mal.
Gratulation.
Was schön.
Eine Dekade Meinung.
Ja.
Und nee, aber ist er dann schön, so wunderschön, ein Besuch im Zoo, oh, 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 oh. Ja. So, meine, bin jetzt ich dran du, mit Moll?
Du bist jetzt dran mit Moll.
Ja, ich muss es mal, was ist denn am wenigsten wichtig? Ja gut, ich war am Montag in Kiel. Das war sehr schön, weil ich bei meinen Freundinnen vom Suchtpotenzial im Konzert war. Das sind lustige Feministinnen. Und habe vor, 5 Bäder zu renovieren und war mit meiner Frau und meiner Mutter in Badausstellungen in Kiel, weil wir das in Husum nicht so angetroffen haben, wie wir uns das vorstellten. Es eskalierte. Ja. Ja. Der Haussegen war danach mindestens mal zerbrochen. Ups. Es war eine Katastrophe. Ich hab gedacht, und da habe ich mich auch entschieden, mich von 2 Jahren mit Hund zurückzuziehen, wenn ich nicht mal eine Badausstellung bewältigen kann. Genau. Es ist eine Katastrophe, liebe Freunde. Ich sag euch, das ist Moll pur. Wenn ihr jetzt schlechte Gefühle haben wollt, geht in Badausstellungen. Und wenn ihr wollt, dass euer Badezimmer hinterher aussieht wie in so einem 3,5-Sterne-Hotel mit bisschen über Garni, dann geht in Badausstellung. Das ist das Gruseligste, was es gibt. Und dann bin ich mit meiner liebevollen Ehefrau zu Reuter.de gegangen und plötzlich ging alles ganz schnell. Du kannst es nämlich selber machen. Und du kennst auch genügend Handwerker, die kommen irgendwann im Jahr 2026 zu dir nach Hause, wenn du sie jetzt anrufst. Ja, und dann kriegst du irgendwann mal, und solange die Schüssel das Exkrement noch aufnimmt, ist alles gut.
Und alles so. Neu gekaufte hast du so lange rumstehen.
Genau. Ja. So, und dann ist mir was passiert, das wusste ich auch nicht, das muss irgendwas auch mit Veränderung meines Lebens zu tun haben. Ich bin gelandet in der Programmierung meines ehemaligen Angestellten Frank Trösken von RTL. Der ist jetzt Programmdirektor bei RTL und der scheint so gut zu programmieren, dass ich im Sommerhaus der Stars gelandet bin.
Was?
Ja.
So. Wo im Fernsehen?
Sommerhaus, ja, bei diesem RTL.
Kennst du das doch mal?
RTL? Ja, RTL ist ja jetzt divers, ne? Und hat jetzt, divers heißt bei RTL, ich bin bunt, ich habe kein Color Coding mehr, ich bin jetzt immer alles. So. Und das heißt jetzt echt nicht mehr TV Now, sondern man wusste auch nie TV Now, TV Now, man wusste es nicht.
TV Now,
RTL Plus.
Ne? Ja, Plus.
So. Und Nitro heißt aber nicht mehr RTL. Na, ist ja. So. Sommerhaus der Stars. Was stellst du dir da vor? Hast du das schon mal gesehen?
Ich hab da einmal reingeguckt, aus Versehen. Und da gifteten sich 2 Frauen an. Und dann, als dann auf einmal die Fäuste flogen, und da habe ich mir gedacht, nee, das möchte ich nicht sehen.
Wir haben doch heute mehr oder weniger Mitte Oktober.
So mehr oder weniger.
Das würde ich nach jetzt so viel Lebenserfahrung Herbst nennen.
Ja. Sieht auch draußen so aus.
Und ist Sommerhaus? Hä? Herbsthaus? Also ist das im Sommer gedreht? Ist das jetzt? Man wusste gar nicht. Man war so verlassen von der Jahreszeit. Oder machen die jetzt, müssen die so sparen, dass die eine WH machen? Ich muss ja an die Hand genommen werden als Verbraucher. Ich weiß doch gar nicht, wo ich bin. Die haben jetzt das Color Coding aufgehört, ja. Das heißt immer noch so, ich bin doch Fremdel doch damit so. Und dann ist Sommer plötzlich, obwohl Herbst ist. So. Und dann besteht das ja noch, also Sommer ist schon mal nicht. Und Stars ist auch nicht.
Nee.
Weil bei Stars denkst du ja, da sitzt jetzt Roland Kaiser mit Heino. Und Roberto Blanco mit Michael Schumacher. Ah ne, der kann ja nicht mehr.
Helene
mit
Fischer.
Franz Beckenbauer, der kann auch nicht mehr. Helene Fischer, genau.
Helene Fischer.
Und Boris Becker, okay, der ist ja ein bisschen, ja, also sagen wir mal mit gestrandeten Stars, die Geld brauchen. Martin Semmelrogge. Also irgendwas, was ich erkenne. Ja. So, jetzt sitzt aber da, ja, Menschen.
Von denen
ich nie gehört. Also ich gebe zu, Mola Adebisi kenne ich persönlich. Und das war's.
Mhm.
Das war's. Jana Palaske ist dann in der Folge eingezogen, wo ich dazu geguckt habe. Das ist eine ehemalige, wahnsinnig süße Schauspielerin, die jetzt aber offensichtlich eine ganz schwer an der Waffel hat. Und den Rest kannte ich nicht. Stars kennt man doch. Was ist denn das? Wo sind wir denn gelandet? Ich habe ein Recht auf meine Stars, wenn die das so nennen. Ich will Stars, RTL.
Verdammt nochmal. Ja, deshalb unterscheiden wir ja A, B, C und D Promis.
Ja, aber nee. Promi heißt ja auch was. Ja? Und auch ein D-Promi muss irgendjemanden bekannt sein.
Irgendwem, ja.
Sind die dann Stars danach erst? Vielleicht meinen die das?
Interessante Frage. Ist ein Promi, Stars sollten prominent sein. Doch, klar, ja. Mhm.
So, und dann mein drittes Moll von dieser Woche, was mich richtig erzürnt hat. Ich bin jetzt gar nicht so ein Twitter-Prolli, aber Elke Heidenreich ist mir richtig schwer auf den Senkel gegangen. Ich habe mir wegen ihr, wegen dieser kleinen Snips and Bits Pieces, die man da so kriegt bei Twitter, die ganze Sendung Lanz angeguckt, die hochinteressant war, weil der Florian Klenk da war vom Falter, der diese österreichische Geschichte nochmal ganz erklärt hat, was da in Österreich stattfindet, finde ich ja amüsant. Ich war gerade ja in Wien und ich bin ja oft auch in Österreich und finde das wirklich ein süßes Land mit Operettendarstellern in der Politik, also grauenerregend. Kannst du nicht ernst nehmen. Ist auch nicht wichtig, ehrlich gesagt. Es ist halt ein korruptes Drecksland in der politischen Ebene. Aber es ist schon, boah, ey, was da gerade läuft, das könnte dann tatsächlich dazu führen, dass Leute wirklich tatsächlich mal im Gefängnis landen. Ja, auf jeden Fall, das wissen wir als Marken, also da würde ich jetzt deine Einschätzung auch mal haben, der Kurz ist doch als Marke durch, der kriegt nichts mehr, oder?
Der darf nichts mehr kriegen. Ein mit mir befreundeter Redakteur der Wirtschaftswoche hat geschrieben, Österreich hat so viele Einwohner wie ein Teil des Ruhrgebiets. Muss ich mich dafür interessieren?
Ja, stimmt. Aber ist extrem unterhaltsam. Also sie liefern regelmäßig richtig schöne Kabale und Liebe.
Kommt das Ruhrgebiet nicht mit. Nee.
Nächstes Jahr wird mein lieber Genosse Thomas Kutschaty Ministerpräsident. Ich freue mich sehr. Ja, ehemaliger Justizminister, jetzt NRW-Fraktionsvorsitzender und berühmt geworden durch mich. Ja, durch dieses Sagenumwogen. Da könnt ihr auch noch im Internet finden, das Interview mit Kai Blasberg. Wow. So, pass auf, Elke Heidenreich.
Ja.
Alter Falter. Die sitzt also bei Lanz. Da sitzt der SPD-Verlierer von der CDU. Der heißt so wie ich, Kai. Und da sitzt der Trittin, der beleidigt ist, dass er in die vierte Reihe zurückversetzt wurde. Ist aber jetzt nochmal in den Bundestag gekommen. Und da sitzt eben der Florian Klenk vom Falter aus Wien. Und während der Sendung faselt diese Frau Heidenreich, die jüngeren Zuhörern sei erwähnt, sie war mal eine ganz große in der Literaturlandschaft und auch in der Kabarettlandschaft. Die hat früher immer bei Olympia so aus dem Fenster gehangen und die Ruhrgebietsfrau Else Stratmann gegeben. Das war ihre Kunstfigur.
Großartig,
und später war sie eine große Literatin. Und sie war wirklich sehr bekannt und auch anerkannt und war eine linke Bazille, hätte man früher gesagt. Ja, die hat also so gegen alles gewettert und zu allem und jedem eine Meinung gehabt. Und wenn ich Kai Wegener gewesen wäre von der CDU Berlin, hätte ich die Alte so in den Senkel gestellt, weil die war zudem während der Sendung, was überhaupt nicht der Gegenstand der Diskussion war, sowas von unhöflich, sowas von ständig unterbrechend und sowas von anmaßend. Da wurde als Wegener 50-jähriger gestandener Mann schon mal die Frage stellen, Alte, wer glaubst du eigentlich zu sein? Dass du hier so die Fresse aufreißt. Also unglaublich enervierende Kuh. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen empfindlich, weil ich jetzt schon eine Woche meiner Mutter hier habe. Ja, die sind ungefähr gleich alt.
Und du sehr, sehr sympathische Kühe kennst.
Absolut, ich bin ja umgeben. Umgeben davon.
Umgeben von
Aber Elke Heiden ist eine nervende Kuh. Und dann ging es darum, dass die neue Sprecherin der grünen Jugend, Sarah Lee Harris oder irgendwie sowas, war wohl die Tage vorher ein Twitter-Ereignis, weil sie mit 14 Scheiße gepostet hat und wohl irgendein Tweet mit Heil abgeschlossen hat. Mhm. So, dass eine People of Color Angehörige im jugendlichen Alter einen Tweet mit Heil abschließt, lässt nicht unmittelbar darauf schließen, dass sie der NSDAP beitreten will, sondern dass sie das ironisch gemeint hat.
Und das eine 14-Jährige war, ne?
Das war früher mal, genau. Ja. Ich hatte danach gepostet, ich habe mit 14 Elke geküsst, ohne Zunge. Das stimmt übrigens wirklich, die hieß Elke und das war aber ohne Zunge. So,
aber nicht Elke Heidenreich.
Nee, die hieß aber Elke. Okay. Die hieß Elke, was soll ich machen? So.
Ja.
So, und dann erzählt sie nach einem Einspieler, wie unglaublich behindert diese People of Color Mädchen ist und dass die ja überhaupt keine Sprache hat, wie sie sich auszudrücken beliebte und dass sie überhaupt total verurteilt, dass diese Menschen alle keine Bücher mehr lesen und deswegen keine Sprache mehr haben und das ja gar nicht mitzuteilen hat und das, nein, es ist einfach, es war so alte weiße Frau, es war so 80-jährig und es war so, als von jemandem, der so davon lebte, dass er nur seine Privilegien ausspielen durfte, der so davon lebt, in seiner engsten Blase der Millionarius zu sein und seine Rolle als Harlekin zu bekommen, ja, hat sich so desavouiert, weil dann offensichtlich die Arterienverkalkung alles zum Erliegen gebracht hat. Mhm. Das hat mich so aufgeregt, ja. Diese Menschen kämpfen um ihr Überleben in dieser Gesellschaft. Die müssen erstmal repräsentiert sein. Sie sind ja nirgendwo repräsentiert. Die müssen um jedes Wort erteilt bekommen, müssen sie kämpfen, während diese alte Kuh, die überhaupt nichts mehr auf der Kette hat, überall ein Mikro in die Fratze gehalten bekommt. Die hat immer noch die Macht und die muss jetzt aufhören. Also Lanz, wenn du die Nummer einlädst, schalte ich aus. So, das war mein Moll. So.
Buff.
Schöner Abschluss für zwei Herren mit Hund.
Oh. Aber der Lanz lädt doch die Leute nicht ein. Das macht doch die Redaktion, oder nicht?
Naja, gut, ich meine, wenn der sich ekelt vor Leuten, dann kriegt er die nicht vor die Nase gesetzt, doch klar. Also das ist jetzt nicht auch so, dass da irgendeine Sprechpuppe ist. Der ist mit Sicherheit an der Produktion beteiligt.
So, und dann stellt sich wirklich die Frage, wonach die auswählen, ne? Weil diese Stimme, die ging nach hinten los, ja. Mann, Mann, Mann.
Nee, es popularisiert die Sendung natürlich, weil da ständig was los ist. Und gegen unterschiedliche Meinungen habe ich überhaupt gar nichts. Aber eine Meinung muss fundiert sein und nicht von oben nach unten. Und diese Elke Heidenreich hat dieses annonciert von oben nach unten. Ich bin die Sprache und dieses Mädchen hat keine Sprache. Mhm. Ich bin die Weiße und habe was getan und du hast noch gar nichts getan. Ist ja auch 18 oder 19, keine Ahnung, was sie gemacht haben. Ich hatte das nämlich früher auch, das habe ich mir gemerkt, da haben die Alkoholiker bei uns im Vereinsheim immer zusammengesessen und wenn wir uns dann politisch auseinandergesetzt haben, ich war so 17, 18, Story of my life, Achtung, und zwar ging es um die Nationalmannschaftsberufung meines späteren tatsächlich persönlichen Freundes, aber damals mir Unbekannten, Jimmy Hartwig. Jimmy Hartwig wurde als erster oder einer der wenigen People of Color oder damals Farbigen oder Schwarzen, weiß der Geier, berufen in die deutsche Fußballnationalmannschaft, mhm. Ich glaube unter Jupp Derwall. Mhm. Und da wurde natürlich, weil wir in Deutschland waren, von den ehemaligen Wehrmachtssoldaten, die da als Alkoholiker am Tresen saßen, gesagt, das ist eine Schande für Deutschland, weil das darf doch kein N-Wort in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Mhm. Und ich dachte, ja. Habt ihr sie noch alle? Der ist doch hier geboren, ist ein Hamburger Jung. Warum soll er denn?
Und sowas von ihr.
Ja, so. Nee, wurde abgelehnt, weil eben nicht ganz so hell wie die anderen. Da habe ich gedacht, also ihr habt doch wirklich einen an der Waffel. Und sie waren jetzt wirklich auch sehr dumme Menschen, was ja oft passiert bei diesen Rassisten. Und da kam dann das, du musst doch erst in die Ecke scheißen, in der ich schon gelebt habe. Als Spruch habe ich mir gemerkt.
Die Sprüche. Ja. Der Vorteil ist ja, dass diese Menschen nicht von Herrn Lanz eingeladen werden, ihre Meinung zu sagen.
Ja, obwohl die wahrscheinlich mehr Fans als Elke Heidenreich kriegen würden, weil die nochmal klar die Hose ausziehen. Aber wirklich, Frau Heidenreich hat den Rock gelupft und es war ekelhaft. Es war ekelhaft und sowas tut man nicht, das ist unanständig, weil man sich seiner Position in dieser Gesellschaft offensichtlich nicht bewusst ist oder den Untergang des eigenen Seins nicht verschmerzt hat. Und das möchte ich anders machen und deswegen möchte ich mich jetzt verabschieden, mhm, aus dieser Rolle des Kai Blasbeck, damit ich gar nicht in die Verlegenheit gerate, immer nur noch ein Ex zu sein. Ich möchte das nämlich nicht sein. Ich möchte der sein, der ich heute bin, einer, der viel geschafft hat und der jetzt aufhört, was zu schaffen und der auch tatsächlich nichts plant.
Der aber Kai Blasbeck bleiben möchte.
Das weiß ich nicht. Also der, nehmen wir uns doch die Zeit und erklären es ein bisschen weiter. Ich möchte jetzt aber auch nicht so eine Ego-Show da draus machen.
Nee, aber erklär, weil die Leute möchten das schon wissen,
diese Entscheidung meine bekommst. Therapeutin, die ich seit vielen Jahren immer wieder, also andere würden sie natürlich Trainerin nennen, aber sie ist einfach eine Psychologin, die ich immer wieder frequentiert habe, weil ich ja seit vielen, vielen Jahren wusste, mein Weg wird diesen Weg, den ich nehme, dieser Weg wird kein leichter sein. Der wird zu Ende gehen, nachdem Kläuber sich verabschiedet hat von meinem Lebenswerk und ich ihm aber auch offerierte, dass ich sowieso aufhöre. Das war davor. Wusste ich, ich kann den Ausstieg nicht alleine schaffen. Ich brauche Hilfe.
Ja.
Und dann bin ich dahin gegangen und wir haben mit mir gearbeitet und habe viel verstanden. Und es gibt halt diesen Kai Blasberg, diesen, den ihr alle wahrnehmt. Und es gibt diesen anderen, der aus dem Westerwald, der irgendwann mal geboren wurde und vor sich hin lebt. Und den hat die Therapeutin, diesen Firlefanzmann ist das Ich. Und dieses Wahre ist, oder Ursprüngliche ist das Du. Und dieses Ich war halt unfassbar viel, unglaublich raumgreifend und zehrend. Und dieses Ich ist auch das, was euch allen so auf die Nerven geht. Und dieses Ich streife ich jetzt ab.
Ja, die Rolle.
Weil für mein neues Leben brauche ich das nicht.
Ja, jetzt bleib bei dem Bild. Du bist Kai Blasberg und du hast bist in eine Rolle geschlüpft und das klingt so wie, du ziehst dir was an, ne? Und so, und das ziehst du jetzt aus. Und bist erstmal nackt. So, jetzt ziehst du was Neues an, weil dir kalt wird. Und du suchst jetzt dieses Neue.
Ich bin da.
Okay.
Es umgibt mich.
Ja,
ich suche gar
natürlich,
nichts. Natürlich. Ich hab alles, was ich brauche. Und ich muss jetzt aushalten, dass das ist.
Das wirst du aber gerne aushalten, weil das ja dein Wunsch ist. Offensichtlich.
Ja.
Und hast du nach einem neuen Job gesucht in der Branche?
Nee.
Nee, siehst du?
Nee, aber ehrlich, also wenn wir in dem Bild bleiben, dass ich kann auch nichts suchen. Wie soll ich denn das machen? Nee, niemand stellt mich ein, weil er weiß, dass er dann gehen kann. Ich bin ein Teamplayer als Führer, aber nicht als Mitglied. Das geht nicht. Und dieses, was als ich 40 war, der verzweifelte Herbert Kläuber mit mir gemacht hat, war sein und mein Glücksfall.
Ja.
Und das kommt nicht mehr wieder, weil das, was ich kann, das wird nicht mehr benötigt. Das hört sich jetzt viel bitterer an, als es klingt. Das ist ja schön, dass es das nicht mehr braucht. Wir sind in einer voralgorithmischen Zeit und ich bin ja auch kein Inhaltemensch. Ich bin kein Marketingmensch. Ich bin ja nichts von all dem, sondern ich bin das, was ich bin. Und das kann ich als Technik einsetzen, aber ich bin doch auch jetzt nicht mehr 40. Es ist doch jetzt gut. Ich habe 40 Jahre gearbeitet und jetzt will ich mal überhaupt nicht wissen, was passiert.
Aber du bist bereit für das, was dann passieren wird. Weil ein Nicht-Passieren gibt es ja nicht. Es wird irgendwas passieren. Irgendjemand ruft dich an. Oder schreibt dir eine E-Mail oder eine LinkedIn-Nachricht oder irgendwas. Irgendwas passiert.
Ja, das ist eben auch so. Ich überleg dir mal, die Corona hat mich zu Instagram gebracht, hat mich zu Twitter gebracht, hat mich zu LinkedIn gebracht und das ist jetzt vorbei. Ich war da vorher ja nicht. Ich hatte ja davor eine Wahrnehmung über meine Tätigkeit. Immer wieder habe ich irgendwas gesagt und das stand irgendwo rum. Und jetzt muss ich mich permanent selbst inszenieren. Das ist ja noch viel schlimmer als vorher. Das ist überhaupt nicht das, was ich will. Und ja, man würde sagen, die Rolle ist zu Ende.
Ja.
Die Figur ist ausgespielt. Oder es wird eine andere nach vorne kommen. Und übrigens, falls ihr fragen wollt, Boll Blasberg mache ich erstmal weiter. Das werdet ihr jetzt gar nicht verstehen. Mhm. Aber wenn ihr euch den Inhalt wirklich mal anhört, das ist was ganz anderes.
Was völlig anderes, ja. Ja.
Und ich weiß ja, dass wir weiter befreundet bleiben. Und ich werde ja sowieso deine Wege immer wieder kreuzen. Und ich sage ja auch nicht, dass ich jetzt sterbe, aber ich werde der Medienmann, der verabschiedet sich hier und also sagt wirklich herzlichen Dank an alle, die mich mögen und herzlichen Dank auch an die, die mir ihre Kritik mitgeteilt haben. Nicht herzlichen Dank an die Pisser, die immer nur hinter meinem Rücken geredet haben.
Und ich sage dir danke und respektiere sehr, was du da tust. Natürlich werden wir uns über den Weg laufen. Wir sind Freunde. Wir brauchen ja keinen Podcast, um befreundet zu sein. Aber ich respektiere deine Entscheidung, weil die meisten Menschen lassen einfach laufen, was läuft. Sie greifen nicht ein, aktiv in ihr Leben. Sie verändern nicht selbst. Und das verdient jeden Respekt.
Und deswegen ganz herzlichen Dank dir, dass du es mir in jedweder Weise bei zwei Herren mit Hund so leicht gemacht hast.
Es war ein riesengroßes Vergnügen. Möchte ich keine Folge missen. Auch nicht die DWDL nicht ausgestrahlt hat.
Das ist nämlich ein kleines Geheimnis. Am Schluss auch einen herzlichen Dank an Thomas Lückerath und seine Leute. Auch dafür, dass wir regelmäßig Zoff hatten miteinander. Mhm. Weil doch viele Sachen auch tatsächlich, nicht so gut gefunden wurde von seitens der Redaktion. Aber wir halt so frei waren, dass wir es trotzdem gemacht haben.
Immer wieder, genau.
Also Leute, macht's gut.
Lieber Kai, mach du es gut. Wir sprechen uns, wir sehen uns. Und liebe Hörer, es hat Spaß gemacht mit euch.
Tschüss.
Tschüss.
Das waren zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.